ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Der kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Neuer Podcast, Muckefuck und Fernsehfunk, und wir sind wieder am Start. Das ist Steffi Heidrich, die stellvertretende Chefredakteurin der Super TV.
Und Jürgen Barney, ohne den dieser Podcast nur halb so spannend wäre.
Oh. Jeder, der diesen Podcast schon mal gehört hat, der weiß, dass wir nur so tun, als würden wir uns Honig ums Maul schmieren. Das brauchen wir nicht. Wir sind jeder in seinem Fach erprobt, erfahren und hoffentlich auch akzeptabel fit. Und das werden wir heute wieder unter Beweis stellen. Unser Gast heute, das habe ich, glaube ich, auch schon so oft bei diesem Podcast gesagt, den kenne ich schon so lange.
Ja.
Ja, aber das stimmt.
Das stimmt ja.
Das sind 50 Jahre.
Genau. Gerd Christian Biege, der vollständige Name. Und irgendwann hat man sich entschlossen, oder du selber, und habe gesagt, Gerd Christian reicht. Und der Name Biege kommt dann später noch ins Spiel, auch hier bei uns im Podcast, kennt auch jeder deinen Bruder. Aber zunächst mal geht's um dich.
Ja.
Um Gerd Christian.
Genau, der Herzspezialist in Sachen Schlager.
Oh, danke, Herzspezialist. Ja, das könnte man fast sagen. Ich habe sehr viel Balladeskes gesungen, also sehr viel Liebessongs und solche Dinge gemacht. Das stimmt schon.
Ja, wenn man so ein Wort wie Balladesk von dir hört,
ja.
Also jetzt in meiner Erinnerung.
War das falsch?
Nein.
Da muss ich sagen, sag mal, Alter, was ist mit dir los? Wir kennen uns aus einer Zeit, da warst du ein lauter, schriller, schräger, mit allem, was dazugehört, Sänger einer Rock'n'Roll-Band.
Kann man so sagen, ja.
Oder?
Ja. Wir waren eine Schlagerband, eine reine, wenn es um Betriebsveranstaltungen ging.
Ja.
Aber am nächsten Tag schon beim Jugendtanz, wo wir uns oft getroffen haben, gemeinsam zusammengearbeitet haben, logischerweise, da waren wir verrückt und laut und schrill und krachig.
Ihr redet von Fritzensdampferband.
Fritzensdampferband,
genau.
Also ein Haufen zusammengesuchter, sehr guter Musiker, aber Chaoten. Und Achim Menzel und Gerd Christian waren die Sänger, die Hauptsänger dieser Band. Und es gab kein Lied, was sicher war für euch.
Ja, das stimmt. Wir haben alles durchgeforstet, die ganze Radiolandschaft. Und Achim war der Verrücktere, der war die Stimmungskanone, der streckte bloß seinen Bauchraum. Da haben die Leute schon gelacht. Ich war so mehr für die Liebessachen zuständig, aber trotzdem auch die Purple Jazz Hotel, Jura Hip gesungen. Also auch die heftigen und anerkannten rockigen Titel.
Ja. Und in dieser Branche und in diesem Metier, Steffi und für unsere Hörerinnen und Hörer, da wird man stark. Im Sinne von, man lernt so mit dem oder auf das Publikum zuzugehen und zu arbeiten, dass die Biergläser, aus denen sie trinken, nicht anschließend auf die Bühne geflogen kommen.
Nee, das ist uns nie passiert.
Nicht?
Nein.
Ich hab's erlebt, aber andere Geschichten.
Und aber auch keine BHs und Schlüpfer.
Nicht,
und haben wir auch nie erlebt, obwohl wir so verrückt waren.
Ja, obwohl ihr euch das so gewünscht habt.
Ja, man hatte gehört von anderen Leuten, aber wir haben das nie persönlich erlebt.
Standen keine Groupies am Bühnenrand.
Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, sie haben keine BHs und Schlüpfer geworden.
Ja.
Die Groupies.
Die Groupies, ja, muss man dazu sagen. Ne? Die Kerle haben das ja nicht so, die haben das nie gemacht, immer nur die Mädchen.
Da hast du deine Antwort.
Also die weiblichen, die Innen haben das nur gemacht. Aber wie gesagt, bei uns nie.
Nicht? Komm.
Nein, und dann wahrscheinlich hätte ich es auch nicht verraten, weil du stellst ein Fragezeichen auf, wahrscheinlich verrate ich es nicht, denkst du.
Ja.
Gut, aber es war verrückt, es war eine verrückte Zeit, das hast du ja eigentlich angesprochen und das kann ich nur bestätigen.
Es wirkt ein bisschen so, als hätte es da gar keine Grenzen gegeben. Also ihr hättet machen können, was ihr wollt.
Also wenn du mich jetzt fragst, eigentlich ja. Es gab Grenzen, das waren diese 70-30, wie waren 60-40 war das, Entschuldigung. Wir mussten 60 DDR-Werke, wenn so schon, oder unsere eigenen vor allen Dingen, machen, produzieren und darstellen auf der Bühne auch. Und der Rest war dann Musik aus dem Westen. Und da haben wir aber immer Tricks gefunden und immer auch geschummelt. Also wenn da jemand, eine Kommission da gewesen wäre oder irgendein Aufpasser, dann hätten die schon gemerkt, dass wir schummeln und mehr West-Titel spielen. Ja. Musste man, Jürgen, wollten die natürlich hören.
Der Hintergrund ist natürlich ganz klar auch Geld gewesen, Devisen. Die AWA, das Gegenstück zur westdeutschen und heutigen GEMA, Gesellschaft zur Wahrung des Aufführungsrechts, die hat natürlich für jeden gespielten West-Song bezahlen müssen an den Komponisten. Und das wollten sie vermeiden, deswegen haben sie gesagt, 60% bei öffentlichen Veranstaltungen sozialistische Musik und der Rest westliche Musik.
Stimmt.
Und wir haben uns ja sogar miteinander abgesprochen, weil wir waren die Disco und das war die Band.
Aha.
Und wir haben ja auf unseren AWA-Listen, die wir geschrieben haben, haben wir uns ja gegenseitig beschissen und die AWA erst recht.
weil es gab bestimmt... Mit was der Jürgen heute alles rausrückt.
Wir haben immer davon geträumt, dass wir uns einfach mal sagen können, wie es war. Und es
jetzt haben wir
es
geschafft.
Niemand hat so viel Fantasie entwickelt, wie die Gebrüder Grimm bei der Ausführung von AWA-Listen. Wirklich, also muss man einfach so sagen. Da haben viele Komponisten haben Geld gekriegt von der AWA, obwohl deren Songs nie gespielt worden sind, muss man so sagen.
Aber ich glaube, ihr müsst mich und unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen.
Ja, ach so, wir schwelgen in alten Zeiten, wa?
Fritz' Stampfer Band war eine Band, die man engagieren konnte und gegründet
von Michael Fritzen. So hieß der Mann, es war ein Jazzmusiker und sehr begabt. Der spielte Keyboards, Klavier, Tralala und Saxophon, hervorragend Klarinette. Ein sehr, sehr begabter Musiker. Und der hatte diese Band gegründet und erst kam ich rein und später kam Achim Menzel und später brachte Achim Menzel den Nina Hagen dazu. Mhm. Das kommt dann sicher noch bei dir. Und war eine tolle Truppe. Wir waren richtig gut. Also immer ausverkauft. Häuser, wenn die Leute wussten, wir kommen. Ja. Aber bei ihm auch so, da kann ich von ihm auch nur sagen.
Da wir reden, Jürgen.
Habt ihr richtig auf den Dampfer gespielt? Oder wie
Nein, wir haben auch eine Fernsehsendung im Fernsehen, haben wir auch Dampfer mal auf dem Dampfer gespielt, also fürs Fernsehen. Aber wir waren in diesen normalen Häusern, wo alle waren, zum Jugendtanz oder zu Betriebsveranstaltungen. Wir haben auf zwei Hochzeiten getanzt und haben beide sehr gut, fachlich sehr gut bedient.
Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, am Alexanderplatz im Herzen Berlins gab es eine riesengroße Diskothek.
Alex Treff genannt, genau.
Also eigentlich eine Gaststätte, in der am Tag 14.000 Leute beköstigt wurden zum Mittag. Mhm. Haben die da alle gegessen Mittag. Dann wurde abends umgeräumt, wurde eine Bühne aufgebaut und dann war da Disco 2000, das waren wir. Und dann kamen Bands dazu. Also Hungaria, aus Ungarn zum Beispiel, die Gruppe Prinzip.
Tolle Truppe.
Ganz am Anfang ihrer Karriere, so haben die bei uns gespielt. Und Fritzes Dampferband war so mehr oder weniger die Hausband.
Stilo war auch noch da. War eine bekannte Band damals.
Und die haben einfach internationales Repertoire gespielt, was alle kannten. Und zwar richtig gut. Und da war natürlich entsprechende Stimmung, ist ganz klar.
Ja. Ja. Jetzt verstehe ich mit so die Körper und so weiter.
Ja. So muss man sich das vorstellen.
Was die Leute hören wollen.
Genau. Ja, wenn die genau an dem Abend vorhatten, Smoke on the Water zu spielen, haben wir das natürlich nicht gespielt. So. Und so haben wir uns da immer
geeinigt. Ja, auch Angie fällt mir gerade ein. Angie habe ich gesungen.
Ja.
Am Stand Mikrofon. Und die Mädels haben sich gefreut.
So. Das war so die Zeit, in der man da Christian kam damals schon mit Herzschmerzliedern, also der hat schon die Ruhe, Angie, wie er gerade sagst.
Ja,
ne?
Sowas.
Und so.
Oder Heart of Gold.
Ja,
und so gespielt hat. Viele, viele andere noch.
Ja.
Aber ich würde mich jetzt gar nicht mehr so, weil du, Steffi, du mahnst schon, dass wir nicht nur so nostalgisch werden.
Wir sind ja auch ein Retro-Podcast, das ist schon gut.
Ja. Nur wenn ich manchmal... Sitzen ja auch zwei ältere Herren, also Jürgen ist natürlich auch jünger als ich, aber wir haben, wie gesagt, es sind 50 Jahre her.
Oh Gott, jetzt sagst du doch mal.
Wir wollen über das gestern reden, aber ihr müsst mich manchmal ein bisschen mitnehmen, weil ihr seid so drin in der Branche und da komme ich manchmal nicht so mit.
Wenn wir uns zum Kaffee treffen. Ja. Deswegen habe ich eben AWA erklärt und Alex Dabler.
Ja, das war gut für viele.
Christian natürlich, wir leben ja nicht im Gestern. Aber natürlich ist hier die Gelegenheit, sich zu erinnern. Und wir schaffen jetzt mit diesem, was wir eben gesagt haben, die Basis für das jetzt folgende.
Für das Verstehen.
Für das Verstehen.
Wobei die Sache mit Achim Menzel und später dann auch Nina Hagen, also wie es da hinter den Kulissen zugegangen ist, würde ich natürlich auch gerne wissen.
Ja, also du wirst lachen. Die Nina war eine ganz Liebe. Die war nicht verrückt. Also die war irgendwo kreativ. Ich nenne, hab sie eine kleine Verrückte, aber ich meine im Sinne von kreativ. Sie war sehr, sehr kreativ, hatte immer tolle Ideen, war aber eine ganz Liebe. Also menschlich war sie nicht verrückt. Das war auch mehr Show bei ihr wahrscheinlich. Also ich habe sie immer als Kumpel empfunden. Also sie war eine und eine kluge, angenehme Person.
Ah, ja. Sie war schon ein bisschen schräg. Ich bin bloß mal ja. voll schräg. Also wir haben ja da,
ich hab so
Alex hat auch immer so versucht, die Leute dann vorzustellen, die da spielen. Und haben wir Interviews gemacht. Aber ich hatte so den Bayer interviewt oder wir haben uns immer ständig interviewt. Und dann war auch Nina da. Und die war ja damals ganz neu. Und dann habe ich versucht, Nina Hagen zu interviewen. Ich sage bewusst, ich hab's versucht.
Ach so,
weil,
aber ging's
weil, das denn? Nee, das hat sie voll so dominiert, wie sie das wollte.
Naja, du
die
warst,
sagt dann
du
einfach
warst
mittendrin, Medien. Wie meinst du das?
Ja, na, du warst Medien, das war was anderes. Bei mir als Kollege war das, ja, war das ja. nicht das Problem, da braucht sie ja nichts vorspielen. Hm. Aber du warst Medien. Und dadurch, hat sie schon dann wieder, dann hat sie ihre Show aufgelegt. Hm. Bei mir als Kollege innerhalb des Teams, da brauchst du doch keine Show abziehen.
Ja,
braucht
ja,
er meinem
ja,
Kollegen
ja,
nicht vormachen, ja, der kennt mich doch. Ja. In- und auswendig.
Ja, aber die Kollegen waren ja auch, eigensinnige Menschen. Und wie
das
seid
sind
ihr
wir
dann,
alle gewesen. Letztlich.
Wie seid ihr dann zu einem Konsens gekommen, was überhaupt abgeht in der Band und auf der Bühne?
Na, da gibt's dann auch viel, auch Probleme, da gibt's auch viele Reibereien. Also das nur wiederum, ja, das würde ich dann auch doch sagen, weil ich gerade vom guten Verstehen gesprochen habe. Da gibt's auch Kämpfe und bei Proben, dann wird festgelegt, was gemacht wird. Und der eine will das nicht so, der will das anders haben. Da wird gekämpft um Ideen.
Und der Bandleader will ein Saxophon-Solo jedes Mal.
Ja, der andere sagt, das ist so zu langweilig oder ja, so, ja, da ein Chorus, ja. Nee, da nicht. Und also da wird schon kreativ gearbeitet, ne? Und wir haben viel geprobt, um so zu sein, wie wir so gut auf der Bühne waren, wie wir waren.
Ja. Ja, und den Leuten hat es riesen Spaß gemacht. Also das war eine herrliche Zeit. Es gab damals die sogenannten Konzert- und Gastspieldirektionen in jedem Bezirk der DDR. Die war ja in Bezirke unterteilt. Und die haben dann sozusagen das Management übernommen für Veranstaltungen. Frauentagsveranstaltungen oder weiß der Geier, Weihnachtsfeiern oder was auch immer. Oder,
je nachdem.
Oder die Häuser haben einfach gesagt, wir brauchen eine Kapelle am Wochenende.
Dann haben die uns vermittelt und alle anderen auch.
Genau, und die haben das gemacht und weiß ich nicht, die Prozente dafür gekriegt.
Nicht
haben
KGB, so. Also nicht für so ein KGD. Ja, dann kann man ja durcheinander bringen, um Gottes Willen. Damit die Hörer, unsere Gewogenen, nicht jetzt hier durcheinander kommen.
Und irgendwann seid ihr ja ins Fernsehen gekommen auch. Also ich kann mich an sehr verrückte
Auftritte auch. In der Darmverband schon, Steffi, da haben wir schon lustige Sachen. Udo sang einem, haben wir gemacht, klar, die Märchen werden wahr. Ist das nicht wunderbar? klar. Und so mit Achim Menzel, da war eigentlich ein Duett schon, Achim und ich.
Das ist so eine Zeit wirklich, wo man lernt, sich zu bewegen auf der Bühne und sich selbst zu verkaufen und sich selber auch findet irgendwie.
Finden ist auch ein Versuchen und Finden.
Und ne, irgendwie findet man dann heraus, diese Angie-Nummern, diese Heart of Gold liegen mir mehr als irgendwie andere. Bin ich jetzt ein Ulk-Sänger oder so?
Also ich wollte auch irgendwann, gerade so Ulk-Sänger, ich wollte auch irgendwann weg von dem Ulk-Gesang, von den Ulk-Gesängen wollte ich irgendwann weg und wollte ernsthaft Schlager machen. Und da hat übrigens mein Bruder, der mir das auch empfohlen hat, gesagt, Christian, du musst jetzt mal was anderes machen, das geht so nicht weiter. Ja. Obwohl das gut war, alles okay. Aber, und da habe ich gesagt, aber ist auch gar nicht so einfach, wenn ich das erzählen darf, auch gar nicht so einfach. Man muss ja auch einen Titel haben, damit das auch läuft, diese Solo-Geschichte. Und da hat Holger wortwörtlich gesagt, also mein Bruder, von dem du sicher noch sprichst, Holger Biege, hat gesagt, ich schreibe dir einen Hit. Und er hat's gemacht.
Ja.
Ich wollte dir aber sonst nicht dein Konzept versauen.
Der Jürgen hat doch kein Konzept.
Er kann ja sein, dass er davon noch später gesprochen hätte. Entschuldigung.
Wenn es ihr Konzept gibt, dann Frau Steffi aber.
gut.
Ja,
dann kann ich ja schneidern, wie ich will.
Ja, bitte.
Mach. Ja, im Prinzip schon. Also Holger Wieg ist natürlich auch auf meiner Liste ein Thema. Aber wir waren ganz kurz noch bei der Frage, wie die Dampferband ins Fernsehen kam. Überhaupt.
Naja, wir reingekommen sind, das weiß ich nicht. Wir waren plötzlich drinnen. Die haben, da kam irgendjemand mal vom Fernsehen, ein hoher Mann, sag ich mal jetzt, Funktionär oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr, also ein hochgestellterer Herr. Und der hat uns dann gehört und beobachtet den ganzen Abend lang und hat gesagt, grünes Licht für diese Band, für unsere Band gegeben. Ne? Und dann waren wir drin, einige Sendungen gemacht, wirklich. Und da habe ich dann Fernsehen gelernt. Ne? Ich, natürlich im Ensemble, nicht alleine, nicht solistisch, aber doch schon wie das Ganze drumherum.
Aber gab es auch jemanden, der gesagt hat, aber das zieht ihr nicht an, diese Frisur passt nicht fürs Fernsehen?
Ständig, das war furchtbar. Mhm. Wir mussten immer, es wurde auch viel zugearbeitet, also die haben dann für uns auch was schneidern lassen, aber man musste immer irgendwie so, es war immer alles so eng am Hals, so, ich gehe mal so offen wie jetzt. Ne? Und das war dann schon so ein bisschen, aber dann habe ich auch so hohe Schuhe bekommen, dann so mit solchen Hacken da, weil es gerade modern war. Ja, gut, man, was soll's. Es war so, ja.
Also durftet ihr in dem Sinne dann auch nicht alles machen, wie ihr wolltet.
Nee, auch beim Bühnenaufbau auf der Bühne, da musste man auch dann wirklich dastehen. Da war dann unten Pflaster aufgeklebt und da musste man stehen die ganze Zeit. Man konnte zwar lächeln, die Kamera, aber nur nicht bewegen, also nicht groß bewegen. Mal so oder so, aber nicht irgendwo hingehen.
Wir reden ja auch Anfang der 70er Jahre jetzt hier. Ja. Und da war das halt noch viel, viel statischer im DDR-Fernsehen.
Ja, es war sehr stark.
Wobei, wenn man sich die Sendung heute anguckt, die alten Starparaden oder Musikerstudio B im Westen, war genauso statisch. Also war genauso.
Ja, auch nicht viel anders. Ne?
Oder, ne?
Das war die Zeit. Ja, das war einfach in der Zeit so üblich.
Und wenn du als so eine dynamische Kapelle, wie die Fritz' Kammerband war, wenn du dann hingestellt wirst und da macht dir einer ein Kreuz auf den Boden und sagt, hier, da stehst du, wir richten das Licht ein und du bist es gewohnt, rumzuspringen, wie bei einer
Wir sind durch den Saal gelaufen, alle zusammen, die ganze
Tonnelle. Dann stehst du da und du bist natürlich irgendwie dann lange nicht so wie live.
Ja, weil du das nicht gewöhnt bist. Oder? Aber wir haben uns eingefühlt, stimmt,
ja, das ist so. Gut verkauft,
aber klar. Man macht es dann, man macht es so, wie man es machen muss. Ne?
Ja, genau.
Dann kam der DDR-weite Erfolg quasi mit den Fernsehen.
Und dann kam 1979 irgendwann der Erfolg mit Holgers Titel, den er mir ja, wo er gesagt hat, ich schreibe dir eine Hit. Und das ging ruckzuck. Das war wie eine Lawine. Das wurde immer von Tag zu oder Woche zu Woche immer größer, der Titel. Und am Ende war das Hit des Jahres 1979. Mhm. Damals noch dein Vorgänger von Bong, Chris Wallasch war das, nicht?
Ja, ja.
Dann kam ja danach, irgendwann kam ja Bong. Mhm. Lief ja viele, viele Jahre mit Jürgen Kahner, der neben mir sitzt, der Gute. Und war ja auch legendär dann, nicht? Also er hat das Ganze übernommen in ein neues, moderneres
jetzt hast du das schon rausgehauen, natürlich mit dem Song. Wir wollten mit dir ein bisschen strecken noch, bevor wir den Abflug dahin machen.
Sag ihr auch, genau.
Aber um auf deinen Bruder zu kommen, du hast ihn jetzt schon 2-3 Mal ins Spiel gebracht.
Ja.
Du warst ja damals derjenige, der zu uns gekommen ist und von deinem Bruder erzählt hat.
Ich kann mal nicht schwärmen von ihm.
Ja. Oder? Ja, er hatte geschwärmt von seinem Bruder.
Da kannte ihn noch gar keiner,
muss ich sagen. Ja, muss man dazu sagen. Niemand wusste, dass er überhaupt einen Bruder hat und ich schweige, dass der Musiker ist und dass der toll ist oder so. Der kann so toll singen und der macht, der spielt Klavier und so. Und können wir den nicht mal hier, ja, wie wollen wir hier in der Disco, wie wollen wir das machen, hier Klavier rein und dann, wir kannten den ja nicht und so und das war alles ein bisschen schwierig. Aber er ist nie müde geworden, seinen Bruder sozusagen unterzubringen, wo auch immer das ging.
Oder anzubringen.
Und zu verkaufen und anzupreisen und so.
Keiner kannte ihn, aber ich habe überall erzählt von ihm.
Ja,
weil ich ja wusste, wie genial der ist. Das wusste ja nur ich.
Ja.
Ich war ja auch das erste Lektorat von Holger Biegel.
Ja.
Der erste Lektorat
war
ich. Nicht der Rundfunk-Ami.
Ja.
Das erste Lektorat war ich.
Ja. Habt ihr gemeinsam Kinderzimmer? Habt ihr da
ja. Da schon? Wir haben ein gemeinsames Kinderzimmer gehabt mit Klavier da drin. Da war die Hölle los. Und wir haben...
Er hat ein Klavier im Kinderzimmer.
Wir hatten ein Klavier im Kinderzimmer. Ein großes Kinderzimmer. Großes, im Weißen See. Hatten wir eine 3,5-Zimmer-Wohnung.
Ja, wir sind ja nicht die Wohnungskommission.
Ist ja,
sind
wir nicht.
Also,
will jetzt keiner wissen.
Aber ein Kinderzimmer mit einem Klavier, auf dem ihr nicht rumgetobt seid, sondern auch gespielt habt, oder?
Ja, Holger hat nur gespielt. Getobt hat er nicht. Nee, er hat natürlich, die Tasten waren immer in Gefahr, locker zu werden.
Ja.
Aber er hat ja alles, er hat ja sanft.
Wer war der kleine Keil? Hat Mutter oder Vater, haben die gesagt, jetzt hier
hat ihn nicht gestört. So? Entweder haben die Talente von Holger und mir erfasst oder weiß nicht. Hat ihn nie gestört. Und unter uns, das war das Lustigste, war eine Arztpraxis. Die haben sich nie beschwert, weil die dann nur hatten die alle gratis Westtitel.
Ja.
Konnten die hören von dem unbekannten Duett der DDR, von die Biege-Brüder. Die waren ja unbekannt, wir waren ja unbekannt.
Ja.
Aber das beste Duett wahrscheinlich konnten die ab.
Musik fällt mir ein ganz mieses Wortspiel ein. Oh,
ja?
Auf Biege und Brechen.
Nicht schlecht.
Ja, aber das wollte ich zum Beispiel auch gar nicht. Siehst du, das ist zu Hause schon, die Jungs da?
Ja, ich kann heute einiges erzählen.
Na, mach doch.
Euer Podcast wird interessant für die Leute.
Ja, hau rein, komm, hau raus.
Hatte ich doch alles noch. Ja, ist nur die Frage, fällt es mir ein oder fällt es mir nicht ein?
Also.
Wollte der Holger oder wolltest du damals schon in die Musikbranche oder war das nur so just for fun?
Wolltet ihr berühmt werden?
Na, wir wollten Musik machen. Berühmt werden, weiß ich gar nicht, ob wir das wollen.
Ja, ja.
Also in dem Sinne, diese Gier. Also mich muss jeder sehen. Nee, das hat man nicht.
Nee,
okay. Nein. Bei uns ist es aus der Freude an der Musik. Denn wir waren ja zu Hause ewig alleine, ohne dass uns jemand sehen konnte. Und also berühmt werden in diesem Sinne, in diesem Beigeschmack.
Ja, nee.
Okay. Musik machen.
Ja.
Unbedingt.
Was habt ihr da gespielt für Musik? Was war das?
Na, alles, was du im Radio gehört hast, haben wir zu Hause auch gespielt. Ja. Wir kannten das auch alle.
Ja, zwei kleine Italiener.
Na, sowas nicht. Das war Holger zu verspielt. Also, Holger war ja nun mehr, der stand ja so mehr auf die ernste Musik, zumal wir geprägt waren von unserem Vater. Der war Diplombiologe, Promovierter. Und der war sehr ernsthaft als Wissenschaftler, ist klar. Und uns wurde immer nur klassische Musik vorgespielt. Schlager und sowas mochte mein Vater überhaupt nicht. Mhm. Meine Mutter war Lehrerin, die war auch nicht so. Ja. Das war, die hat sich über sich ergehen lassen.
Ja. Du hast immer mehr gesungen und Holger hat immer mehr Klavier gespielt.
Aber immer noch zu Hause. Holger war noch nicht draußen. Der war noch nicht an der Musikfront. Holger hat zu Hause gesungen nur und wollte nie Sänger werden. Jetzt kommt noch so ein Ding, was du auch noch nicht wissen kannst, was auch in dem Holger-Biege-Buch gar nicht drin stand. Holger wollte nicht, er wollte nur Komposition, Klavier und Komposition. Hab bei Stöckig Klavierunterricht gehabt an der Hochschule und wollte immer ein großer Komponist werden. Naja, weil mein Vater immer die großen Sachen vorgespielt hat, das hat ihn beeinflusst. Tschaikowski, Beethoven, alles mögliche, will ich jetzt nicht durchstreifen, den Wald der großen, genialen Musiker. Und das wollte er werden. Sänger wollte er nicht. Der sang sang traumhaft, aber er wollte es gar nicht werden. Mhm. Und da habe ich ihn mal genervt. Und meine Mutter, die Lehrerin, hat immer gesagt, Christian, dann lass ihn doch, nerv ihn doch nicht damit. Wenn er nicht singen will, dann soll er doch nicht singen, muss er doch nicht. Ich sage, Mutti, wenn einer mit der Stimme muss singen. Mhm. Und dann habe ich immer mitgeschleppt, den Heuer, er war ja zwei jünger, ich war ja der Bestimmer, ne? Er war ja immerhin zwei Jahre jünger, das ist der große Unterschied in dem Alter.
Ja, ja.
Da bin ich dann mit ihm hin, kannte schon viele. Also das begann ab, seitdem ich in der Dampferband war, so 72, 73, 72 vor allem. Da war ich ja schon immer da. Und da habe ich ja mitgenommen in die Langhardtstraße in Weißensee, wo die ganzen Jatzer sangen, Klosterstraße, über Hansi Biebel und sein Klunki, seinem Gitarristenpartner. Und dann habe ich ihn mit den Leuten bekannt gemacht. Man denkt,
hast du ihn durch die Clubs gezerrt, wo die Musiker waren?
Ja, ich habe ihn gezerrt. Da kam er mit, weil Cola Wodka hat er auch gerne getrunken.
Ja, ja.
Und das war die Cola Wodka Zeit.
Ja.
Und da haben wir uns furchtbar, das war herrlich. Und ja, und da habe ich, das Entscheidende war Folgendes. Lankerstraße, habe ich schon erwähnt, im Weißen See war so ein Jazzclub, also auch Jugendclub und Musik, Jugendtanz und so weiter, aber auch Konzerte und dann die Jazzer waren dort jeden Montag oder einmal im Monat, am Montag waren die immer und hatten da ihr Treffen und da Uschi Brüning, Lenz und wie die alle waren da, die Großen. Und da habe ich dann mal den Trompeter von Lenz, ich sage, Hans-Dieter Knispel, ich sage, Mensch, können wir da nicht mal, mein Bruder hat noch nirgendwo gesungen bis dato. Ich sage, dann ist mein Bruder und hatte ich den mit? Ich sage, kann der nicht mal singen, so mal zwei Titel oder so? Und da dachte ich, kein Problem, hat er sich erkundigt? Und dann, kein Problem. Da setzt er sich ans Klavier, der Holger, fängt an zu spielen Holy Moses von Elton John. Ruhe im Saal. Dann hat er noch Stevie Wonder, Superstation und Que Sera gesungen. Die drei Nummern. Ruhe. Ja. Alle stürzten sich auf diesen Holger Biege und gingen und wollten wissen, wo er herkommt, von welchem Stern. Da habe ich dann ihm eng gesagt, ja, wo kommt denn der? Ich sah aus meiner Wohnung, das ist mein Bruder. Keiner wusste, wer der ist ja klar.
Ja.
Mich kannten schon viele durch die Dampferband. Da war ich ja mit Musikern auch unterwegs. Jetzt habe ich ihn quasi hineingeworfen in dieses Bad der Unterhaltungsszene. Und vor allem der gehobenen Lenz und die ganzen Bibel, die waren auch, also die Elite war da. Und da steht plötzlich so ein Bengel, den niemand kennt, von mir in das Nest geworfen.
Ja, gut
gemacht. Ja. Und da habe ich auch sicher gut gemacht. Und der wollte nicht. Und dann habe ich ihm noch eine Band besorgt, die hinten Nostrum. Da habe ich auch rein, da habe ich mit dir, hatte ich immer was zu tun gehabt, musikalisch. Da habe ich ihn reingeworfen. Da hat er dann so als Rocksänger seine ersten Spuren. Das sah mal so lustig aus, ein Holger auf der Bühne. Er konnte sich ja nicht bewegen. Mhm. Er sang wie Stevie Wonder oder John. Er sang so wie die Typen, wie diese Welttypen. Mhm. Aber das war nicht so die Bewegung. Er war ja auch gewohnt, immer am Klavier zu sitzen zu Hause.
Ja.
Denn der spielt ja mindestens so gut wie der jeweilige Pianist von der Band. Der Holger macht ja Kinderwart vor. Der hat ja gespielt wie eine Wildsau, wie eine Rampensau. Ne?
Ja, ja.
Und also es war, aber das war der Beginn. Das habe ich schön, dass ich das mal erzählen konnte. Das weiß ja gar keiner.
Aber was Exklusives, Steffi.
Ihr habt was Exklusives. Naja, ein Buch vom Holger, was der Wolfgang Martin, dein Kollege, geschrieben hat, steht da schon ein bisschen drin. Aber so ausführlich und so verspaßt, wie ich es gerade erzählt habe, hat es niemand.
Ja, cool.
Aber ich bin authentisch. Ich habe es erlebt. Und ich war sein Verführer.
Ja, ja.
Und so hin zur Musik hin.
Ja, ja.
Er hat sich auch verführen lassen oder hat er irgendwann gesagt,
nee, ich hatte, du wirst lachen, der Heuer hat immer auf mich gehört. Das war so süß. Der Heuer, das war wirklich so, er war ja mal der Kleine und er war so ein Zarter. Und ich war so ein Rustikaler, hab auch Sport gemacht, Wasserball gespielt und hier, hallo. Mhm. Und immer so, Heuer, du musst rumlaufen hier im See, weißt du, sie ja sehen, aber du musst ein bisschen laufen, du machst zu wenig. Weil ich ja nur so sportlich war damals. Mhm. Heute bin ich auch faul. Ja, also träge geworden, ja. Die Jugend ist auch raus. Ja. Können wir noch so einen Kaffee kriegen, Steffi?
Na klar.
Das wäre ja lieb. Okay. Also wenn wir noch einen Kaffee kriegen könnten, da hätte ich ja noch so viel zu erzählen.
Ja. So, jetzt sind wir alleine. Steffi ist nicht da.
Ja, wir kriegen Kaffee gleich.
Ja, ja. Das ist natürlich unfair von uns. Aber du kannst ja vielleicht noch mal erzählen.
Ja, ich kann auch vertiefen.
Wann, bei welcher Gelegenheit hat dir dein Bruder den Hit, den er für dich schreiben wollte,
ja,
vorgespielt? Wie war das?
Das war 1979, Anfang des Jahres, hatte er mir den Vorspiel. Ach so, das Vorspiel, das ist dann noch eine Nummer für sich.
Ja,
Stichwort für mich. Als er mir den vorgespielt hat, war Folgendes. Er rief mich an, also er hat mir den erstmal versprochen, den Hit. Mhm. Muss man nie vergessen. Ich schreibe dir einen Hit. Dieser Satz ist gegangen. Den habe ich gehört. Und dann rief er mich nach etwa nach einer Woche, glaube ich, an und spielte mir am Klavier dieses Lied da 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 di da di da 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 di da di da dam. Da habe ich sofort Gänsehaut bekommen und mir kam eigentlich die Tränen. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich musste sagen, mir wurde weinerlich und ich hatte Gänsehaut. Nur er sang nur so ein bisschen so ein Spanisch und Englisch, und so la 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 und nu. Und
Spanisch und Englisch. Viele Komponisten im Osten früher gemacht, die haben so ein komisches Englisch.
So ein halb so phonetisches Erfindung. Ja, ja, weil man ja die Titel, wir waren es auch gar nicht gewohnt, Englisch zu singen.
Hat der Paul McCartney auch immer, der hat auch Scrambled Egg gesungen, bevor er Yesterday gesungen hat. Okay, also hat er gemacht, hat er das vorgesungen. So.
Und du hast in dem Moment schon gespürt, dass das was Besonderes ist.
Genau, das ist das Entscheidende. Ich habe gespürt, das ist es. Das ist es wirklich. Ich hatte Gänsehaut, wie man so schön behauptet von sich. Und mir kamen auch die Tränen irgendwie. Ich bin auch so ein weicher Typ. Ich bin zwar 1,90 barfuß groß, barfuß 1,90, aber weich Eier. Und obwohl ich Sport gemacht habe, Wasserball ist ein harter Sport.
Lenk nicht ab.
Ja, gut. So, da stand für uns fest, für uns beide, das ist es. Und dann hat Holger, das ist sein Texter, Fried Gerz war sein Texter, Leib und Leben, nebenan Ingeborg Banona war das sein Texter, Leib und Seele und sein Leibtexter. Sag ich. Ja. Mir fällt das jetzt nicht ein, ich schnatter hier wie eine Ente, aber das fällt mir nicht ein.
Okay.
Und also sein Stammtexter. Ja. So. Und der hat dann für mich einen Text geschrieben. Und das Lustige war, meine erste Ehe, da hat mein Texter geahnt, dass die mal irgendwann geschieden wird.
Ja.
Der hat den eher geahnt als ich. Ich war noch so naiv, so blauäugig. Und da hat der das schon mal geahnt.
Naiv ist die Grundvoraussetzung zum Heiraten. Frag mich.
Das ist auch nicht schlecht.
Entschuldigung.
Ich muss mal ein bisschen näher rangehen. Ich höre mal nicht, was du sagst.
Ich habe gesagt, naiv ist die Grundvoraussetzung zum Heiraten.
Ah, okay. Naja.
Aber nicht. Das
aus männlicher Sicht vielleicht.
Schade, dass das nicht heute unser Thema ist.
Und da hat er diesen Titel geschrieben, im Prinzip auf mich, ohne dass ich wusste, was ich da singe. Aber der hatte da schon im Vorfeld eine Idee.
Okay.
Ich will aber über das Thema nicht weiter reden.
Das war aber dieses Sag ihr auch quasi.
Sag ihr auch, ich liebe sie immer noch.
Ja,
das ist ja dieser, also ich weine dieser Frau nach, was ich allerdings nicht tue.
Das ist ja ein schönes Spannungsfeld für populäre Musik. Das kommt ja sehr oft.
Also wenn ich auf der Bühne stehe und sage den Titel an oder er wird angesagt und ich singe den, kommt immer ein A, ein O und schon meistens Applaus.
Ja,
also ich kriege immer schon Applaus auf Vorschuss. Ja.
Ja. Das hat damit zu tun, dass der Song nur auch ein paar Jahre schon ein paar Jahre alt ist und dass es halt ein Erfolg ist.
Haben wir auch noch Wasser? Ist das hier Wasser?
Ja, hier.
Guck mal, da steht eine ganze Flasche.
Ja, wunderbar. Danke.
In dieser Flasche, das ist Wasser, das ist kein Wodka.
Na, die wird da reichen. Nein, die Zeiten sind ja auch vorbei.
Ja, naja.
Früher hätte ich da sofort Ja gesagt.
Früher hättest du gesagt, ihr geht es ja Wasser.
Nee, aber jetzt ist mir das so recht.
Ja.
Das ist dein großer Lebenshit sozusagen.
Das ist der Hit meines Lebens. Der Titel ist 45 Jahre alt.
Also du hast kein Problem damit, dass die Leute auch nach 45 Jahren noch sagen, sag ihr auch, ist.
Ich freue mich. Jetzt, ich habe ja vor 2 Tagen eine Buchlesung gemacht mit dem Wolfgang Martin und in Hunschenhausen auch wieder alles ausverkauft, 300 Plätze. Und da kam ein Mann im Vorfeld zu mir und sagte, wissen, meine Frau ist im vorigen Jahr gestorben und wir haben bei der Beerdigung ihren schönen Titel, sag ihr auch, gespielt. Ich sage, das freut mich, aber da habe ich noch... Also und alles solche Sachen, die hört man dann, nicht? Also das ist zum Beispiel etwas, habe ich mich wirklich gefreut. Dachte, guck mal einen an. Passte dahin, ja? War doch schön. Mhm. Also die Leute sind, der Titel ist, der hat einen eigenen Zauber. Und eigentlich sind wir an diesem Zauber, sind ja zwei Zauberer beteiligt. Einmal der Holger und einmal ich.
Hast du da von Anfang an sowas wie Dankbarkeit deinem kleinen Bruder gegenüber gespürt? Oder war das nur das reine
Geschäft? Ich war sowieso dankbar, aber er hat ja auch wahnsinnig viel Geld damit verdient. Also ich wusste ja, er wurde dafür reichlich bezahlt.
Ja, das Lied ist millionenfach verkauft.
Ja, über eine Million mal verkauft.
Auch immer, wie ob man da praktisch auch in DDR-Zeiten profitiert hat. Oder wer hat
das eigentlich? Darf ich mal eine Klammer schließen zu dem, was wir vorhin gesagt haben? Wenn es immer auf den AWA-Listen stand, dann hat der Komponist dafür Geld gekriegt. Das schließt sich jetzt von vorhin.
Naja, auch wenn es im Rundfunk gespielt wurde, Rundfunk, Fernsehen, diese Dinge wurden ja auch, und die Verkäufe dann in den, und der Unsagi auch war zum Beispiel Bück war, der lief unterm Laden, da haben die Leute sich angestellt für, oder auch die Biegetitel sowieso auch, und, aber auch meine Platte, das war alles, bei mir war ja, auf meinem Album war ja noch auf Santa Maria, so Bist nur du und Gloria, das waren ja auch mal so eine musikalischen Schwergewichte, die hatte ich dann zum Ostzeiten singen dürfen, und Holger hat die ganze LP für mich gemacht bei Amiga, und hat, aber diese Sachen wurden noch beigefügt. Horst Krüger hatte dann, glaube ich, dann die Musik gemacht. Also das.
Achso, da waren dann noch 3-4 internationale.
Ja, quasi, genau. Und ansonsten 7 Osttitel, sag ich mal so, immer gesagt haben. 7 Osttitel, die waren alle von Holger. Da war noch ein wunderschöner Titel bei, der hieß Das eigene Gesicht, den singe ich heute noch. Ganz toller Titel, auch von Fred Gerz, ein Wunder. Also ein richtiger Text, der ins Leben und immer noch ins Leben passt. Ne?
Ja, Mensch, da hat man so einen Hit. Das ist natürlich ein Glück irgendwie auch, wa?
Ja, aber das merkst du gar nicht. In dem Moment, wo das beginnt du den Titel hast, du merkst noch gar nicht dieses Glück. Du denkst, es ist alles so wie immer. Ne? Also so wie du aufstehst und dich wäschst und in die Dusche gehst und machst und tust, ist das alles so selbstverständlich. Aber jetzt im Nachhinein, so mit meinem hohen Alter von 74, da ist es dann plötzlich anders. Da wertest du das ganz anders. Jetzt werte ich das. Und werte auch, wie du vorhin gefragt hast, so Holger, damals habe ich das gar nicht so, ich habe da nicht jeden Tag Dankeschön gesagt. Weil ich ja wusste, dass er damit sehr viel Geld verdient hat. Dadurch fühlte ich mich nicht schuldig. Ich war ja beteiligt an diesem Überhit-Szenario, war ich ja beteiligt. Ich habe ihn ja vorgetragen mit meiner Art, mit meiner damaligen jugendlichen Art und die Leute mochten mich. Ja. Wir haben sie auch jungenhaft oder was oder wie. Heute bin ich ja ein älterer Herr.
Kein Grund, sich für irgendwas zu rechtfertigen oder Hit hatte, dem Komponisten gegenüber oder wie auch immer.
Nee, also, genau, ich brauchte das nicht. Weil ich hab ihn ja mit nach vorne gebracht, den Titel. Er war der eine und ich war das andere oder der andere. Ich habe ihn ja vorgeführt, immer wieder und immer wieder so oft vorgeführt, dass er den Leuten beständig gefallen hat. Also ich war beteiligt an diesem Sieg, aber von dem Geld
wirklich. Ich bin ganz sicher, man kann auch diesen schönen Song auch total vergeigen. Und und du hast den Song genau so gemacht, dass er so passte. Und es war halt einfach, da kam das zusammen, wie es bei einem Hit halt ist. Und du hast da diesen Hit gehabt, quasi Präsenz im Radio überall von sämtlichen Schlagersendungen.
Lief hoch und runter.
Und dann hast du hat die Konzert- und Gastspieldirektion oder wer auch immer damals gesagt, Mensch, musst du immer mit dieser Band auftreten? Willst du nicht auch alleine auftreten?
Ja,
oder
wie war das? Die wollten mich auch alleine haben, weil sie natürlich gesehen haben, dass das ist ja was. Das konnte man ja sehen im Schlagerstudio bei damals noch Chris Wallach. Ich habe, das muss ich noch erzählen. Ich habe gesungen und dann habe ich gewonnen. Dann habe ich meine Pokale bekommen, einer fiel noch runter und dann sollte ich den Titel wiederholen. Live, war ja alles live, absolut live, hundertprozentig. Und dann habe ich ich konnte nicht mehr singen und dann kamen mir die Tränen und ich kriegte kein Ton mehr raus. Ich, der ich doch nicht auf den Mund gefallen bin gerade.
Du, emotionale Augenblicke, ist doch wunderbar, ist doch schön.
Und das haben die Leute nie vergessen. Ja. Und wie oft kamen denn Frauen natürlich zu mir und haben gesagt, ach Herr Christian, wissen Sie noch, als ich so geweint habe? Na, siehst du? Ich sage ja, aber heute bin ich mutig. Ja.
Das haben die Leute nicht vergessen. Manche sagen abgebrüht.
Abgebrüht will ich auch gar nicht sein. Nein, will ich nicht. Du weißt, gar nicht nötig. Das läuft alles so gut. Ja. Warum sollte ich abgebrüht sein? Ich muss nichts erzwingen. Alles kommt von alleine. Ja. Bestätigt durch meine Leistung, die ich natürlich bestätige immer wieder. Ja. Happy-Birthday sein.
Nehmen Gottes Willen, ich unterstelle dir da nicht.
Ja, kann man mir nicht.
Lapidares Ding so hingeworfen jetzt hier, nicht so ernst. Aber dann bist du sozusagen ohne die Band ausgekommen.
Ja,
oder
absolut.
Die Band musste ohne dich auskommen.
Ja, die haben dann neue Leute gehabt und das war nicht so schlimm. Da kamen dann neue Leute rein.
Ja.
Und das, aber so erfolgreich wie mit mir und Achim Menzel oder Achim Menzel und mir waren die natürlich nicht mehr. Ne? Das ist klar. Aber die waren auch gut. Also Gottes Willen, ja. Die waren auch eine dufte Truppe, aber eben wir hatten eine wirkliche Hochzeit begründet. Eine absolute Hochzeit.
Aber ihr habt euch dann auch nicht im Bösen getrennt, oder?
Nein, nicht im Bösen. Aber ich musste das machen. Das haben die auch verstanden. Dass die wussten ja, dass ich singen kann. Und Michael Fritzen hat auch mal in einem Buch von sich geschrieben, dass ich der Beste aller seiner, und auch inklusive Achim Menzel, und dann waren noch andere dann später nach mir, dass ich der beste Sänger war, den er je hatte. Also das hat er, Liebs gibt irgendwo schriftlich. Und ich habe ja nur alles gesungen. Ja.
Aber ich denke, das größte Problem eines erfolgreichen Sängers mit einem diesem Hit ist, glaube ich, den nächsten Hit zu finden. Den nachzulegen, oder?
Lieber Jürgen, wir haben dann noch einen nachsetzen können, ein Jahr später, weil in dieser neuen Konstellation Schlager des Jahres war ich auf Platz 2 mit dem Titel Mädchen, auch wieder von Holger und Fred Gerz.
Ja.
Platz 2, das musst du erst mal schaffen.
Ja.
Und ein Jahr darauf, zum dritten Mal, dann um diese rund zu machen, habe ich Sie lag im Schlauchboot gesungen und das war auf Platz 3.
Ja.
Sie lag im Schlauchboot, die Sonne brannte ihren Bauch und Und du bist etwas frivol im Text.
Ich will jetzt nicht weiter singen. Du bist ja mein Kumpel irgendwie. Darf ich an der Stelle mal den Stirn krausziehen?
Sie lag im Schlauchboot. Ja, das passt auch nicht zu mir. Das war nicht so frivol. Also, und manche Leute, die mich immer mit Sarg hier auch ein Mädchen mochten, die haben gesagt, Herr Christian, wie können Sie denn sowas singen?
Ja.
Ich finde es aber gut, Premiere in unserem Podcast, es wird gesungen. Das haben wir das erste Mal.
Ja. Ja, ich kann noch mehr singen, ich kann noch Plattdeutsch singen.
Ja, ja.
Da du mein Liebste bist, da du wohl weißt. Komm wie die Nacht,
ich schlaf allein.
Komm wie die Nacht,
ich schlaf allein. Ich muss dazu sagen, ich habe da ohne Plattdeutsche Platte gemacht.
Ja,
fällt mir jetzt gleich an, die hieß Mein Baum steht hier. Das heißt, mein Baum steht hier, sprich meine Wurzeln sind hier. Habe ich ohne Platte gemacht, mit 14 Titeln, ganz toll. Ganz großartig.
Ja, glaub
davon
gerne.
Muss man, glaube ich, kurz erklären, dass du ja in Greifswald geboren wurdest
und
zum Norddeutschen. Ne,
ja, Steffi, das müssen wir an der Stelle jetzt mal einfügen. Ich bin kein Berliner, obwohl ich hier schon bald 70 Jahre lebe, bin ich aber geboren in Greifswald am Bodden.
Ja.
Da hat mein Vater studiert, hat promoviert, meine Mutter Lehrer geworden und von da bin ich nach Berlin gezogen. Ich war 10 Jahre alt, als meine Eltern mit uns nach Berlin sind und Holger war 8 Jahre alt. Also so müsste ich immer vorstellen, die beiden Kinder, diese Knaben da so nach Berlin verfrachtet. Wir wollten da ja nicht hin nach Berlin, das war uns zu groß. Aber wir haben uns zurechtgefunden.
Ja.
Vor allen Dingen Holger war immer ein bisschen schüchtern. Holger war ein kleiner Stubenhocker. Holger von Kieler Stubenhocker. Er war auch beschäftigt, nicht nur mit der Musik und seinem ewigen Klavierspielen, Gott sei Dank ewig, daher diese Vielfalt in seinem Können. Er hat auch sich mit Chemie, Physik, auch wie mein Vater, so ein wissenschaftlich angehauchter Typ, der hatte oben auf seinem Wandlerbett immer, da stand Chemie, Reagenzgläser und da lagen dann die ganzen Bücher, Chemie und was und wie und wo. Das war auch so ein genialer, so ein bisschen Einstein war auch bei. Aber das wollte ich nur den Leuten nicht nur zeigen, das hat ihm gereicht, dass ich ihnen gezeigt habe, wie gut er singt und wie der spielt. Ja, das hat gereicht.
Du hast eben gesagt, auf der Platte waren auch Santa Maria und Gloria.
Und bist du vom Muffin.
Genau. Wie ging das denn? Weil Santa Maria von Oliver Onions, Roland Kaiser im Westen, kam dann irgendwer und hat gesagt, du singst das jetzt für die DDR? Oder
da rief Volkmar André an, das war ein sehr namhafter Produzent bei Amiga, und er hat gesagt, ob ich das singen möchte. Und da habe ich mich eigentlich geehrt geführt. Ich habe gesagt, ja, und so bist du auch. Das war ja in der DDR, du weißt, Jürgen, ein Renommee, den Auftrag zu bekommen, das war schon eine Ehre. Du darfst jetzt diesen Westtitel singen. Also wenn ich auf der Bühne war, sag ja auch, so bist du, Santa Maria und Gloria, war die Hölle los. Weil das war so eine Konstellation. Bei Gloria sind sie aufgestanden, haben sich gefreut und getanzt. Und die anderen haben auch ihren Dienst erfüllt, die Titel. Also war die Hölle.
Das war, Steffi, in der Zeit, als bei Amiga, was auch immer Klick gemacht hat, keine Ahnung, als auch die Pudis zum Beispiel die Rock'n'Roll-Platte gemacht haben, wo die Rock'n'Roll-Songs gespielt haben.
Der war sehr gut.
Die meistverkaufte Amiga-LP da, die Pudis-Nummer, mit den internationalen Nummern. Oder wo Maschine gebeten wurde mit den Pudis, Jungs zusammen Highway Star zu machen von Deep Purple.
Ja, ja,
und da hat er hier, er war eben der Santa Maria und so bist du Typ.
Ja,
und es gab leichtere. Noch andere Sänger.
Die Pudels waren die Rocken.
Ja, ja, es gab noch andere Sänger, auch, die haben auch internationale Songs gesungen.
Da gab es
Frank Schöbel hat ja auch, so Frank Schöbel hat glaube ich auch
Gut, ja,
böses Freunde
gibt. Genau, richtig,
von Cliff Richard,
ja.
Frank ist ein Freund von mir.
Und Aurora La Casa hat glaube ich spanische Lieder. So,
das lag ihr
irgendwie
sehr.
So,
ja, ja, das lag ihr sehr.
So muss man das einordnen. Und da hat er natürlich ganz klar mit der Stimme und schon mit dem Image dieses Songs.
Ja, das war ein Image für
aber
mich.
Aber was
ja.
ich originell finde ist, und ich habe das so noch nie so wahrgenommen, dass sie auf deiner eigenen LP 4 internationale Songs mit draufgepackt haben.
Ja,
also
ja.
Also eigene Songs von dir und deinem Bruder?
Also wir hatten noch mehr. Es war 7 Titel von Heuer, glaube ich. Und dann, ich glaube, 3 waren es. Santa Maria, so bist du und Gloria. Ja,
okay.
Also die 3 Titel. Drei Titel waren West und der Rest war Heuer.
Ja, die internationalen Songs waren ja nicht, die waren von dir gesungen,
ja.
aber schon sehr nah am Original.
Ich denke auch, war ziemlich am Original. Obwohl, im Studio hatte ich eine Anekdote, da sagt der Dieter, Schneider hieß er, anders, aber auch Schneider, Tonmeister, gut, sehr guter Mann, der sagte, so, denk noch mal ein bisschen mehr wie Maffei. Ich sage, da müsst ihr euch Maffei holen, aber das ist zu teuer. Ich bin ihn bewusst schlicht angegangen, das war mein Glück. Hätte ich diese Manieriertheiten eingebaut, so wie Holger auch diese Schleifen singt, wenn ich Holger singe, singe ich auch seine Schleifen, obwohl das wahnsinnig schwer ist, dann ist da hier die Hölle los bei den Stimmbändern, ja, wenn du die Nummer nachsingst. Aber Gott sei Dank kriegst du hin. Und da hat er gesagt, sing doch mal wie Maffei. Ich sage, nee, das mache ich nicht. Entweder nehmt ihr mich so oder gar nicht.
Ja.
Da haben sie mich so genommen und die Leute waren zufrieden.
Siehste?
Viele haben gesagt, das ist aber viel schöner, weil du weißt, was die gemeint haben. Maffei ist toll. Für mich auch ein ganz toller Sänger. Aber ich habe schlichter, die ganze Nummer schlichter gesungen. Und das war mein Glück.
Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch so ein paar YouTube-Videos gesucht.
Ja, da bin ich oft.
Ja, und da gibt's eins, wo du in einer Uniform singst.
Ja, mit Heinz Quermann.
Wie ist denn dazu gekommen?
Ja, kann ich dir erzählen. Das war so, ich war bei der Armee. Bei der Reserve. Und da war das so, der Heinz Quermann rief irgendwie 3 Wochen vorher an, aber da war ich ja schon eingeplant, da konnten sie mich ja, musste ja den Staat beschützen. Und ohne mich wäre ja der Janische Young.
Ich erinnere mich, dass du damals gestanden hast wie eine Einzige.
Ja, da habe ich dem Heinz, ich sage, Heinz, ich bin bei der Armee zur Reserve, zum zweiten Mal. Also wir mussten auch zur Armee, ich weiß nicht, weil die mal sagen, wir alle Privilegierten, ich war zweimal, also erstmal die 18 Monate, die normalen, und dann die zweimal Reserve. So. Und da sagt, da bin ich gar nicht da. Und dann kriegen wir hin, wo bist du denn? Ich sagte, hey, gleich, dann kriegen wir hin. Ich sage, hier, da und da habe ich, will ich das nicht mehr erzählen, ist lange her, und da, alles klar, und dann haben die mir eine Uniform geschickt zum Anproben, und damit die auch passt, und die habe ich dann mitgebracht nach Dresden, und da habe ich dann auch eine Woche frei gekriegt, hat sich gelohnt für mich, eine Woche frei, und mit der war ich auch schon 4 Tage Probe, war dann schon 4 Tage.
Ja, Quermann hat sich auch um die Leute gekümmert. Welche Rolle hat denn Heinz Quermann in deiner Entwicklung als Künstler so gespielt?
Ja, er hat mich gemocht. Also er mochte mich. Ja. Er hat auch einmal ein Buch geschrieben für unser Programm. Ich hatte ja auch ein eigenes Match. Ich vergesse die Hälfte eines Programms. Hätte ich gar nicht erzählt, wenn du mich jetzt nicht
auf
den Heinz. Das hieß so Gast bei
Gerd Christian. Ich bin froh, dass es ein Zwecker
das ja,
ist. Ja, du bist der Stichwortgeber hier.
Stichwort. Wir können 7 Stunden könnten wir reden. Weil mir immer alles einfällt, wenn ich ein Stichwort höre, dann weiß ich gleich, warte, na, so ein Leben. Wie lange ich so lange
Schnitt. Du hattest ein eigenes Programm.
Ich hatte ein eigenes Programm zu Gast bei Gerd Christian.
Ja.
KGD-Programm.
KGD.
Und immer ausverkaufte Häuser, darf ich wirklich sagen, außer wo man irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft oder irgend sowas war, da war dann die letzte Reihe nicht. Ansonsten immer ausverkauft. Und da hatte ich Gäste, die Hahnemann war 3-mal dabei und Artistik war da und Monika Herz war auch unter anderem 2 Jahre bei mir.
So ein buntes Programm, wie man
sagt. Buntes Programm, aber ich war der Gastgeber, auch Moderator, obwohl ich nicht niemals ihm mit Wasser reichen
konnte. Nee, das ist ja gut, du hast das ja super gemacht, das war alles toll,
wunderbar. Ja, in meinem Rahmen.
Absolut, gut. Du warst der Gastgeber. Und
das
hast du wunderbar gemacht. Und war auch eine Pudelnummer dabei?
Nein, Pudel nicht, obwohl ich Hunde liebe. Aber die Pudelnummer war nicht dabei. Nein, ich habe ja eine Hunde, mag ich ja auch.
Und
ich
habe
für
Hunde gezüchtet. Das Buch geschrieben, hast du gesagt.
Der hat ja auch für uns ein Buch geschrieben. Und der hat mich schon gemocht und so. Ne? War lustig, weil man, wenn ich in die Sendung kam und da reinkam, so ich war ja so ein junghafter Typ, und kam der da rein, immer irgendwie etwas unbeholfen auch, weil die anderen waren für mich alle große Stars. Und ich dachte, wie kommst du denn hier eigentlich hin? gesehen. Ja. Ich hab das mal noch gar nicht glauben wollen, dass ich dabei bin. Ja. Dabei war ich selber einer, ja. Und dann sagt er, und da sagte er immer so lustig: Wer hat denn den rein? Wer hat denn den hier bestellt? Ich weiß ich nicht. ich war noch ein bisschen eigentlich zurückhaltend, ja.
Ja. Aber und, das macht deutlich hier, was Quermann seinerzeit für eine, ich sag mal, das Wort Macht hatte.
Mächtig.
Der hat ja seine eigene Redaktion im DDR-Fernsehen.
Mit Sekretären und
allem drum und dran.
Großer Stab.
Und großer Stab. Der hat ja auch große Sendung gemacht mit Rainer Süß zum Beispiel.
Ja, da war ich auch drin.
Ist es zum Beispiel. Und Quermann hat das dann so rumgesetzt
in,
und so.
In Leipzig,
und wenn er dich einmal hatte, dann hat er sich da auch verteilt und so. Ja. Und wenn du bei der Armee warst zur Reserve, dann hat Heinz Quermann durchgestellt.
Da hat er dich rausgeholt. Das war für den ja kein Problem. Und das war die Sendung war in Dresden, in dem großen Kulturpalast. Und da weiß ich noch, weil ich ja nur die Uniform anhatte, da kam der große Grieche, der Costa Cordalis,
ja,
der hat mich auch so angeguckt, weil ich ja eine Uniform anhatte. Mein Gott, das war zu DDR überhaupt kein Problem. Ja, Frank Schäbel hat mal was mit Uniform gemacht. Hartmut Eichler mit Uniform, Volkmar Böhm mit Uniform.
Du, für uns war das so normal.
Für uns war das kein Problem.
Aber wenn du aus dem Westen kommst, dann ist das völlig ungewöhnlich, dass da ein Typ mit einer Uniform auftritt.
Aber das war mir völlig scheißegal.
Ja.
Weil ich war in diesem Land, bin dort geboren und das hat der liebe Gott so bestimmt. Niemand hat mich, ich habe mich da nicht hingesetzt, habe gesagt, hallo, ich bin in die DDR rein.
Ja.
Ich bin da geboren worden, 1950, am 16. Juli, 16 Uhr. Meine Mutter im Krankenhaus dort hat sie mich fabriziert.
Ja.
Und das Schärfste war noch, ich habe geschrien, so heiser. Und da haben die alle gesagt, oh, die müssen wir irgendwann operieren.
Ja.
Und da hat meine Mutter gesagt, er wird ja nicht gerade Lehrer oder Sänger werden.
Ja.
Das ist auch noch so ein Ding.
Und im Nebenzimmer ist Joe Cocker den gleichen Weg gegangen wie du.
Ja, aber den haben sie dann so singen lassen.
Ich auch.
Ja, ja, das war auch lustig, ja, ja, weil die anderen, die im Kreis dann schreien, sind alle die Babys, ne, mit den Müttern da.
Und du warst schon damals so ein bisschen
anekratzt. Ich war anders, ich hatte immer schon eine heisere Stimme. Mhm. Mein Vater hat auch so eine leicht heisere Stimme, ja, Holger eigentlich auch. Wir haben alle so eine etwas belegte Stimme. Ja,
wunderbar.
Okay. So war das mit der Uniform.
So war
das
ich habe mich dafür nie geschämt. Das gibt's auf YouTube, habe ich auch schon mal gesehen. Ist in Ordnung.
Ja.
Da singe ich das in Uniform, sag ja auch natürlich diesen Riesenhit. Und dann noch einen anderen Titel übrigens von Muck für mich geschrieben. So viel habe ich geübt. Da, 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 da. Und so, stimmt ja auch, man muss ja viel üben. Ne?
Ja, ja,
und in dem Beruf. Mhm. Ja, ich übe heute noch.
Ja.
Also ich bin immer noch, nicht muss ich sagen, oh, der geht da hoch, singt seine Lieder 100 Jahre.
Ich
probe auch. Naja, mein Tagesablauf.
So ein Übungstag. Also
wie? Nein, Übungstag. Ich habe meine Anlage zu Hause in der Wohnung,
nehme
Kopfhörer rauf und habe dann Spiele und
mit Mikrofon. Du machst Stimmübungen richtig so.
Ja, brauche ich eigentlich nicht. Ich singe meine Lieder durch.
Ja, ja.
Aber ich habe schon wieder einen Namen aufgeschnappt, wo ich natürlich auch was wissen möchte. Und zwar Helga Hahnemann.
Ja, die war dreimal bei mir, glaube ich. Dreimal.
Und das war ein gutes Kollegenverhältnis oder wie hast du die so erlebt?
So eine Rakete, die ist doch nett. Die hat bloß mich mal zurechtgewiesen, weil ich immer so viel gepfiffen habe. Auf der Bühne darf man nicht pfeifen.
Mhm.
Ja, da hat sie mich zurechtgewiesen, aber freundschaftlich. Aber wir waren öfter zusammen, also in anderen Sendungen. Wir haben uns gekannt und sie war nett. Also ich kenne sie nur als so ein Kumpeltyp. So wie so im Fernsehen war sie eigentlich auch.
Mhm. Ja.
Und auf der Bühne war ja eine Rampensau, ne? Auch wenn man das fragt bei der Frau, trotzdem kann man es sagen, weil wir
zu liegen.
Und die war großartig. Die hätte es auch später geschafft in dem Nachhinein. Aber ob sie das noch gewollt hätte, ist die andere Frage. Die war auch eine sehr ehrliche in sich. Und ob die das alles heute noch gewollt hätte, den Trubel, glaube ich nicht. Mhm. Die hätte sich dem all dem verwehrt.
Wahrscheinlich.
Jetzt hat man es ja vorhin von Holger auch lange. Hattest du das Gefühl, der hat dich so ein bisschen überflügelt damals?
Wenn mich so ein Mann überflügelt, der musste mich ja überflügeln. Wenn einer so viel kann, so viel Flügel, solche Flügel besitzt, die so etwas tragen, dieses Können am Klavier, das Können mit der Stimme, das Können mit dem Komponieren, das Können auch am Texten, das sind ganz, der ist ganz anders ausgerüstet gewesen als ich. Ja, der musste mich ja überflügeln. Das habe ich ihm nie, das kann man nicht übel nehmen. Ich habe da mein Ding gemacht. Was will man mehr als volle Häuser und nette Fans? Was will ich denn mehr? Ich habe heute noch Fans. Das hört ja nie auf.
Mhm.
Ja, unglaublich.
Wunderbar.
Diese Groupies, ja. Meine Frau ist immer gar nicht so erfreut. Die sieht das nicht so gerne, wenn immer die gleichen kommen. Was wollen die denn von dir?
Ja.
Ich sage, Rosi, ich weiß das auch nicht.
Ja.
Jetzt kommt's raus.
So, das heißt, wir müssen uns überhaupt keine Sorgen um dich machen. Jetzt, du hast zu tun, du machst dein Ding.
Ja.
Gehst dahin.
Aber ich will jetzt auch mal ein bisschen weniger. Wenn ich jetzt 75 geworden bin, ich warte noch ab, bis ich 75 werde.
Okay, gut.
Ich will mich nicht überschlagen. Ja, und dann will ich so eine Zäsur in mir selber setzen und sagen, so Christian, jetzt wirst du irgendwo auch mal Rentner endlich werden.
Ja.
Und dann will ich Enten füttern und spazieren
hast du, gehen. Hast du außer Enten füttern irgendeine Leidenschaft, der du nachgehst, wo du sagst, da habe ich dann dafür mehr Zeit?
Ja, ich bin ein Amateurfotograf, aber mit einer Vollformat Nikon.
Ja.
Also schon eine gute.
Ja.
Und die kann ich auch bedienen.
Ja.
Auch wichtig.
Ja.
Und ich habe früher ganz viel, war ein Hobby von mir. Ich habe auch Hunde gezüchtet, ihre Städter.
Ja.
War auf dem Hundeplatz, habe Hunde ausgebildet. Und also das muss ich noch erzählen, das ist ja wichtig. Hat mich ja mein Leben lang begleitet, diese Liebe zu Hunden. Ja. Und dann habe ich Hunde fotografiert, jahrelang auf Ausstellungen. Und dann habe ich jetzt neuerdings Pferde. Ich habe nette Menschen kennengelernt in Beelitz, ein Pferdezüchter-Ehepaar, und die haben wunderschöne Pferde, und die habe ich dann, weil ich das Pferd, also Tier fotografieren, Intus habe, das liegt mir. Ich sehe, wenn die Pferde mir ein schönes Bild bieten, sehe ich sofort und bin da.
Ja.
Und brauche bloß abdrücken. Okay. Ich weiß, was die machen, und die wissen auch, dass ich richtig abdrücke. So mal Spaß.
Ja, ja.
Und habe da fantastische Bilder, haben vorhin ja schon einen Kalender gemacht für die Familie, und die verschenken die dann in alle Richtungen, und die sind alle ganz begeistert. Ich habe neulich meinem ehemaligen Produzenten Andreas Danisch mal rübergeschickt, mal sagt er, Mensch, Christian hat er geschrieben, also mit geschriebenen Worten, nicht jetzt, schrieb er mir, das sind ja professionelle Bilder, das kannst ja eine Ausstellung machen, liegt aber nicht, ich will damit nicht angeben, aber den Kalender für die Familie mache ich dann mal in Beelitz, und sind richtig tolle Bilder.
Ja,
von den, übrigens, die Pferde sind, die nennen sich Friesen.
Ja.
Friesen.
Ja.
Friesenpferde.
Friesen.
Ganz dunkle, dann müssen die Leute Bescheid.
Ja.
Dunkle Pferde, herrlich, so majestätisch. Aber trotzdem etwas Ruhe, und die sind nicht so wie flippig wie die Hopspferde da so
hopsen, sondern so der Störtebecker oben auf Rügen, der reitet immer auf dem Friesen.
Ach, der?
Ja.
Wo Lippi immer singt,
nehmen sie, da nehmen sie immer einen Friesen, weil der hat ein sehr majestätisches.
Naja, und die züchten hier Friesen in Beelitz, sehr erfolgreich. Auch auf Ausstellungen, auch auf Prämien und
so. Ja, super.
Das ist so mein Hobby, also weil du danach gefragt hast.
Nee,
aber ich dachte, das mache ich schon mein Leben lang, dass ich Hunde fotografiert habe, immer schon. Ja. Und jetzt sind es Pferde.
Ja. Habt ihr schon oft erlebt, dass Steffi, dass Künstler, die darstellen eigentlich so, noch so auf der zweiten Schiene entweder malen oder fotografieren?
Ja.
Immer
kreativ.
Ja, weißt du, ne? Ja. Kennst du Barry Ryan? Der hat Eloise gesungen.
Louis,
was dann sagt ihr auch, ist sein Eloise. Der. Und der hat fotografiert, und zwar hat der nur aus dem Leben heraus Architektur fotografiert, grafische Fotografie.
Das ist für viele eine Leidenschaft.
Du hast nicht mehr erkannt, was das ist. Da geht eine Treppe schräg und die andere kommt von links unten, und da ist ein Stück Stufe zu sehen oder so.
Und der
so grafische Kunst.
Und der hat da was drin gesehen in dieser
Der hat da irgendwas drin gesehen, was siehst du denn in den
Pferden? Ich sehe das, was sie sind, und ich bemühe mich dann, irgendwelche Situationen einzufangen, wo sie gerade den Kopf majestätisch schämen oder hier oder da.
Ja,
Also wenn ich die Bilder erkannt, rüberschicken, dann wirst du sagen, der hat nicht gelogen.
Ja.
Ich brauche auch nicht drehen an der Uhr. Ich kann das alles belegen. Wer das sehen will, kann das sehen.
Aber so richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass du ohne Bühne leben kannst.
Nee, ich bin immer noch drauf. Aber ich habe schon ein bisschen reduziert. Ja, was mich im Moment nervt, der Beruf ist nach wie vor wunderschön, aber die Fahrerei nervt. Die ist so nervig, diese Autobahn alle voll, überall Stau. Dann wirst du plötzlich immer auf eine andere Schiene da gelenkt, und das macht keinen Spaß mehr. Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich sage, weniger. Die Singerei ist ein Traum. Wenn man immer so beklatscht wird und so quasi und die Leute da sind, ist ja nicht so, dass da nur eine Reihe sitzt, da ist der ganze Saal voll. Und das mit 74, wer kann da das von sich behaupten?
Er macht doch ein bisschen süchtig, oder? Wenn man
auf die könnte sein, oder? Vielleicht, so ist es vielleicht sogar. Ja. Nach Anerkennung und Erfolg.
Oder?
Und Bestätigung dessen, auch das, was man da selber macht, und dass es immer noch geht, ne?
Ja. Das ist ja der Grund, weil es so toll ist, dass viele, wenn sie von der Bühne gehen und das ist weg, dann zu irgendwelchen Stoffen greifen, die sie in dieses Hochgefühl versetzen.
Nee, Stoffe brauche ich nicht.
Brauchst
ich habe in meiner Jugend Cola Wodka getrunken. Ja? Das war so eine schöne Zeit. Aber jetzt eben nicht mehr. Nee, ich trinke gar nicht mehr. Gar keinen Alkohol. Überhaupt, seit 18 Jahren habe ich einfach aufgehört, weil meine Frau Rosi, die hat nie getrunken. Und da kam ich mir immer blöde vor.
Ja.
Ich dann abends mein Bier getrunken, und irgendwann dachte ich, was machst du hier eigentlich?
Ja.
Ja. Ja. Aus. Zack.
Ja.
Schluss.
Siehst du, haben wir das auch.
Haben wir das auch abgehakt? Eine Sache habe ich noch auf meinem Zettel. Und zwar hatten wir beide mal ein Interview. Und da hast du gesagt, ging es um Fernsehsendungen, warum du so selten im Fernsehen zu sehen bist. Und dann hast du gesagt, die kaufen immer erstmal den Wessi ein. Ja. Und wenn noch Geld übrig ist, dann kommt der Ossi dran. Ja, das damit stimmt. Muss man leben. Ich habe mich dran gewöhnt.
Das stimmt, das könnte ich jetzt wiederholen. Ob in der Reihenfolge, weiß ich nicht. Aber das ist eine Aussage, die kann ich unterstreichen. Ist so. Es ist doch so.
Also es war prinzipiell schwierig, in diese großen Sendungen reinzukommen.
Ja, wir sind immer nur so eine Art Quotenteil, damit du nicht sagst, damit die Macher immer noch sagen, ja, dann nehmen wir da noch so aus die mit rein und damit das nicht so auffällt. Aber im Grunde sind wir willkommen, waren wir nicht. Ich fühlte mich nie willkommen. Mhm. Obwohl ich ab und zu, das war schön, ich war auch hier, da gab es mal die Sendung, im Norden war ich das öfteren Mal, habe ich auch plattdeutsche Lieder gesungen. Das muss ich schon sagen, die waren da im Norden damals noch ganz vernünftig. Und auf der roten Couch mit Eva Herrmann, das sind alles, und das war ich alles. Also, oh Gott, nee, ja, wie soll man das sagen? So richtig beliebt, begehrt waren wir sicher nicht. Naja, ist doch klar, der Markt war doch verteilt drüben. Also jetzt, wenn ich von hier aus spreche, spreche ich natürlich von drüben, wenn ich den Westen, den westlichen Teil Deutschlands meine. Der Markt war doch aufgeteilt bei denen. Und jetzt kommen wir plötzlich dazu. Nee, die wollten herkommen. Und die haben mir gemuckt wie die Wahnsinnigen.
Hat auch gut funktioniert.
Und das hat sehr gut funktioniert. Ja, wir standen mit der Bockforce vor der Bühne und die haben oben gesungen. Ja. Und haben die Kohle abgefasst. So eine Kohle haben die drüben nie verdient. Weil die hier gedacht haben, die naiven Veranstalter, ja, die sind das ja bestimmt gewöhnt, die müssen das ja kriegen. Die haben ja Kohle verdient. Noch und nöcher.
Ja.
Und wir sind immer irgendwo stehen geblieben. Weil wir waren, du bist doch einer von uns, du kannst doch nicht so eine Gage. Da hat mal der von Bernhard bringt, den ich sehr gut leiden kann, wir haben kein Problem. Der hat übrigens auch Sarg hier auch Produktion, eine Coverversion gemacht, die Kasselrote Spatzen, Franz Schöbel auch eine. Jetzt ein neuer gibt's, der heißt Danny Buller, macht das sehr schön, der zieht mit dem Titel um die Häuser mit Sarg hier auch und die Leute freuen sich. Aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Ich wollte was anderes erzählen. Wo war ich denn stehen geblieben?
Das ist von Bernhard Brink und von der Geschichte.
Und da sagte mal damals, das war Marc Manager oder Kraftfahrer, der sagte, ja Mensch, ihr seid Preisbrecher, ihr müsst mehr Geld nehmen. Ich sage, wir kriegen das Geld gar nicht. Selbst wenn wir wollten, wäre ja schön. Ich würde auch gern eine andere Gage nehmen. Die kriegen wir nicht. Die kriegen wir nicht. Und ich weiß aber, die verdienen. Ich möchte es aber nicht erzählen. Das gehört sich nicht. Das mache ich auch nicht.
Also, oh ja, das ist ja natürlich jetzt eine Diskussion, Steffi, also die geht jetzt unendlich weit.
Geht ins Detail.
Ich habe mich dran gewöhnt.
Es war tatsächlich eine schwierige Zeit, muss man sagen.
Ja.
Wir haben das mit Schauspielern schon gehört und wir haben das auch immer wieder, vor allen Dingen im Unterhaltungsbereich in der Leichten Muse, dass wir im eigenen Staate im Grunde genommen fast nicht wert waren, weil natürlich unser Publikum ausgehungert war und nach dem, was international aus dem Westen kam und so. Das war wie mit Waschmittel.
Die Leute waren
per se besser als so. Das andere kannten sie alles mehrmals, weil sie sind jedes Jahr zum Pressefest gegangen und immer jedes Jahr war Gerd Christian da und Jürgen Kahner.
Also, das ist schon wahr.
Jetzt kam das neu. So. Ja. Und da waren wir erstmal abgemeldet. Schön ist, dass mittlerweile lange, dass die Rückbesinnung auf das Eigentliche, was von zu Hause kommt, die Erinnerung, dass man wieder Akzeptanz hat, auch bei den eigenen Leuten oder so, kann man auch niemandem vorwerfen. Aber in der Tat, auf der geschäftlichen Ebene war das schon sehr, sehr gruselig. Ich habe jahrelang mit Künstlern aus der Pop- und Musikbranche in einem Heim für kranke Menschen, wenn in Dresden ein Schlagerfestival war, sind wir mit mehrere Leute dahin und haben umsonst für die gespielt und eine Veranstaltung gemacht. Und die zum Teil auch geistig behinderten Menschen, die waren so dankbar und haben sich so gefreut.
Aber die anderen sind auch dankbar.
Pass auf. So, und wir haben das gemacht. Ja, so. Jetzt kam die Wende und ein Jahr später hatte genau der Veranstalter, zu dem ich jahrelang die Künstler geschleppt habe und wir da aufgetreten sind, hatte plötzlich Künstler aus dem Westen und ich habe erfahren, dass die eine Mörderkohle gekriegt haben, dafür, dass sie da aufgetreten sind.
Ja.
Und wir sind da jahrelang umsonst hingefahren, um den Menschen eine Freude zu machen.
Den hat man das Geld nachgeworfen.
Und da verlierst du wirklich den Glauben. Was ist hier los? Mhm. Also nur solche Geschichten alle. Es gibt auch andere Geschichten, müssen wir an der Stelle sagen. Wir sind ja nun gerade auch zwei, die sich ja nicht beklagen können, weil wir sind über die Wände
gekommen. Wir, alles
und
gut.
Wir machen unser Ding und alles gut und so. Aber ja, da ist auch viel auf der Strecke geblieben.
Das sind aber ich denke, das mal angesprochen hat. Ne?
Ja, ich finde es aber schön, dass eben diese Rückbesinnung da ist und dass eben 300 Leute kommen, wenn ein Buch über Holger Biege.
Finde ich toll. Ja, die Rückbesinnung ist da. Ja. Und wie gesagt, ich kann mich gar nicht beklagen. Wenn, wenn ich singe, sind sie alle da. Alle sind da und ich singe meine Lieder und alte und neue. Mhm. Und habe ja in den 30 Jahren oder so ungefähr, nach der Wende insgesamt 15 CDs gemacht, Alben. Ne? Das ist zum Beispiel das doppelte Album, was hier auf dem Tisch liegt. Doppelalbum Zeitlos heißt das. Und da sind so viele, da sind nur zwei Holger Biege-Titel übrigens drauf, sagte mein Dichter und Reichtum der Welt von mir in meiner Version. Und viele, viele andere Titel.
Boah, zweimal 18 Hits und hier noch mehr und boah, Alter,
ist alles drauf. Doppelalbum, ne? Ja. Zeitlos. Mhm.
Deswegen glaube ich nicht, dass du mit 75 aufhörst. Ich
weiß es ja auch nicht. Ich habe es mir vorgenommen. Ich will dann irgendwann auch mal Rentner werden, weil sonst falle ich von der Bühne um und dann sage ich mal, ich war ja gar nicht Rentner und nun muss ich sterben. Ich war ja nie Rentner, was ist denn das hier?
Was erwartest du von dem Rentnertum? Du tust ja jetzt so, als müsste man jetzt unbedingt.
Ich fand das mal so niedlich, wenn Rentner sind immer so niedlich irgendwie so.
Ja, du kannst so niedlich sein, aber sing doch für deine Leute noch ein paar
Lieder. Die strahlen immer so eine Ruhe aus, weißt du, die Rentner. Und dann denke ich, so was muss ich da auch mal werden, weil ich bin ja mehr hektisch. Also zwangsläufig schon, ne? Bei mir ist ja viel im Kopf und dann in den Beinen. Mhm. Und muss man ja laufen. Und dadurch kommt man nicht zur Ruhe.
Aber wir haben heute die Synapsen bei dir ein bisschen zum Glühen gebracht, glaube ich.
Können wir uns auf die Fahnen schreiben.
Tolle Geschichte. Ich merke das auch schon. Ja. Ich hatte ja auch viele Sachen gar nicht mehr so im Kopf. Aber die Stichworte und die Fragen von euch waren dann immer so, dass mir
das... Weil du ja nicht weißt, was die wenigsten wissen, mit denen wir diesen Podcast machen, das kannst du bei der AOK als Therapie einreichen.
Was soll ich da machen?
Das kannst du bei der AOK als Therapie einreichen.
Ach so.
Ja, das ist ja therapeutisch, hast du ja gemerkt.
Ihr beide sitzt auf der Couch.
Konntest mal drüber reden.
Man konnte endlich mal drüber reden.
Siehst du.
In diesem Sinne haben wir dich jetzt zum Gesundsein verdonnert.
Alles klar,
in dem Sinne. Ich bin ja gesund. Ja. Also zum Gesundbleiben.
Ja. Zum Gesundbleiben,
genau. Toi, muss ich dazu sagen, man weiß nicht, was morgen ist. Genau,
bleib gesund, bleib fit im Kopf. Viel Glück, viel Spaß, viel Gutes noch für deine Fans mit deiner Rosi.
Mit meiner
Rosi. Mit allem, was dazugehört.
Dankeschön.
Gerd Christian.
Vielen Dank euch beiden.
Attacke. Ah,